Fragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen zur 100. Episode beim Sinnfragen-Podcast. Ich bin so weg vom Fenster, dass es jetzt einfach schon 100 Episoden sind. Ich habe ehrlich gesagt erst letzte Woche realisiert, dass dies eine ganz besondere Episode wird. Und zur Feier des Tages habe ich euch bei Instagram gebeten, mir ganz persönliche und intime Fragen zu stellen. Denn jeder, der hier schon länger zuhört, weiß, dass ich gerne sehr verletzbar und persönliche Dinge teile, weil ich das Gefühl habe, menschliche Geschichten berühren am meisten und helfen am meisten. Jedenfalls geht's mir so. Und deswegen bin ich hier immer ganz offen und ehrlich und authentisch. Und deswegen auch diese Q&A heute. Also eine ganz besondere private Q&A, wo es vor allem darum geht, dass ihr mich besser kennenlernen dürft und dass ihr einfach mal alle Fragen loswerden könnt, die so da sind. Und wir werden heute wirklich sehr tief gehen. Also ich habe wahnsinnig tolle, tiefgehende Fragen bekommen. Ich habe wahnsinnig, ja, spannende Fragen bekommen. Es geht auch um Sexualität, um Beziehungen, um Arbeit, um mich persönlich, um meine Ängste, um meine Wünsche, um meine Träume. Und ich freue mich total, dass ihr so tolle Fragen geschickt habt. Und würde sagen, dass wir jetzt gleich auch direkt reintauchen. Ich werde manche, um wirklich fast alle Fragen beantworten zu können, werde ich teilweise relativ schnell auf die Fragen antworten. Jedenfalls habe ich das vor und bin gespannt, ob ich es heute durch die ganzen Fragen durchschaffe. Bevor wir jetzt wirklich direkt reinstarten, möchte ich ein ganz, 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 ganz dickes Danke aussprechen. An alle, die hier vielleicht sogar schon seit Sekunde 1 dabei sind, an alle, die frisch dabei sind, an alle, die erst seit einigen Wochen oder Monaten dabei sind. Gestartet hat dieser Podcast am 27. April 2018, also vor fast 2 Jahren. Wow! In der Zeit ist so viel passiert, mein ganzes Leben hat sich verändert. Wenn ihr mal zurückgeht in die Episoden, wo ich über meine Ex-Beziehung spreche und all das, einfach Wahnsinn. Einfach Wahnsinn, was in der Zeit passiert ist. Und ich bin einfach nur dankbar, dass ich durchgehalten habe, weil manchmal im Podcast ist es total schwer, sag ich mal, zu realisieren, ob wirklich das, was ich auch hier teile, ankommt, weil es gibt keine Kommentarfunktion wie bei Instagram oder YouTube. Und im Gegensatz zu diesen Plattformen ist Podcast eine sehr feedbacklose Plattform. Ich habe aber dank euch so eine herzensgute, liebevolle Community, dass ich nach jeder Episode von euch Instagram-Nachrichten bekomme und wirklich Feedback bekomme und weiß, was euch berührt, was für euch besonders wertvoll ist. Und ich meine, darum mache ich das hier alles. Und ich bin einfach nur dankbar, dass ich durchgehalten habe, weil es gab sicherlich Momente, wo ich mich gefragt habe, ob ich diesen Podcast noch weitermachen möchte. Und zum Glück habe ich mich immer wieder mit meiner Intention hier verbunden und ich spüre einfach, dass mir auch dieser Podcast unglaublich gut tut, wenn ich hier teile, auch wenn ich Inspiration durch andere Gäste bekomme, die hier sind und dann wieder merke, warum ich das Ganze mache. Und vor allem eben, wenn dann so wundervolle Nachrichten von euch kommen, wie dass dieser Podcast euch im Leben begleitet, euch Mut schenkt, euch Hoffnung schenkt, euch Akzeptanz und Annahme schenkt. Und das ist einfach alles, was mein Herz öffnet und was mich dann auch wieder daran erinnert, warum ich diesen Podcast gestartet habe und warum ich jede Woche hier eine Episode veröffentliche. Also vielen, vielen Dank an jeden einzelnen von euch. Und ja, wenn ihr Lust habt, diesen Podcast weiter zu unterstützen, dann freue ich mich wirklich über Feedback, über jedes einzelne Feedback freue ich mich. Ich freue mich auch, wenn ihr Lust habt, eine iTunes-Bewertung oder Rezension, besser gesagt, zu schreiben, weil dann der Podcast von noch mehr Menschen gefunden werden kann und ja, so immer mehr Menschen davon auch profitieren können, wenn du das Gefühl hast, dass dir dieser Podcast hilft oder in irgendeiner Form etwas schenkt. Und ich danke euch allen von tiefstem Herzen und freue mich jetzt ganz persönlich in diese ganz besondere Q&A-Episode reinzustarten. Ich
dachte, wir fangen mal mit der Kategorie an, mit allen Fragen, die sich so um mich und mein persönliches Leben drehen und dann ein, zwei Fragen zum Thema Arbeit und Business und dann am Ende gehen wir ins Thema Sexualität und Beziehung rein. Und ich denke, die sinnvollste Frage zum Starten ist, was ist dein Sonnenzeichen, Aszendent und Mondzeichen? Mein Sonnenzeichen ist Skorpion. Oh ja. Mein Aszendent ist Zwilling und mein Mondzeichen ist Jungfrau. Eine sehr spannende Kombination. Der Skorpion will immer alles bis in die Tiefe verstehen, will auch in die Schatten eintauchen, was ja perfekt auch zu meinem Job, zu meiner Arbeit hier passt, die ich mache. Mein Aszendent will alles wissen, aber eigentlich nur in der Oberfläche und hat so ein großes Bedürfnis nach sozialen Kontakten und alles zu erfahren und Neugierde. Und diese zwei Sachen stehen sich oft wirklich gegenüber und streiten so ein bisschen, weil ja mein Skorpion eigentlich nur mit wenigen Menschen was zu tun haben möchte und ganz in die Tiefe gehen will. Und mein Zwilling möchte unbedingt auf jeder Party tanzen und das kann ganz schön anstrengend werden. Und dann kommt noch meine Jungfrau dazu, die extrem perfektionistisch ist und alles genau geordnet und in Struktur haben will und unbedingt alles geplant haben will. Und ja, das kommt dann alles manchmal zu einer ganz interessanten Mischung zusammen. Ich habe auch die Frage bekommen, was mich an Astrologie glauben lässt. Und das ist so ein großes Thema und meine Astrologin hat auf jeden Fall mal gesagt, dass sie vor allem so krass findet, dass Astrologie wirklich seit vielen hundert Jahren überlebt hat und allein das für sie ein großer Beweis dafür ist, dass, sag ich mal, dieses Thema wirklich auf Weisheit beruht. Und ganz ehrlich, für mich ist Astrologie, Human Design, Psychologie, Spiritualität, beziehungsweise Spiritualität ist für mich eigentlich nochmal, also es ist keine Kategorie sozusagen, Spiritualität ist für mich so diese universelle Intelligenz, die unter allem liegt und die alles ist. Aber sagen wir mal, Astrologie, Human Design, all diese Sachen sind für mich nur Sprachen, die aus der gleichen Quelle kommen. Und umso mehr ich mich mit all diesen Themen beschäftige, desto mehr spüre ich und verstehe ich, dass wirklich alles die gleiche Geschichte erzählt. Nur aus anderen Perspektiven oder mit anderen Worten. Und ich kann total verstehen, dass jeder, der Astrologie nur aus der Gala kennt oder aus irgendwelchen Zeitschriften kennt, sich denkt, ja genau, warum sollte ich daran glauben, wenn ich Steinbock lese, das könnte sich doch fast jeder auf den Kopf schreiben. Und definitiv, also früher war ich ein totaler Skeptiker der Astrologie gegenüber, weil die Zeitschriften halt so allgemeines Blabla schreiben. Und auch wenn die Zeitschriften, je nachdem, wer sie vielleicht schreibt, weil ich weiß, dass meine Astrologin auch schon für diese Zeitschriften geschrieben hat, teilweise wirklich gute Astrologen dahinter hat, kann es nur allgemeingültig sein, weil jeder einzelne Mensch ist ein Orchester von super vielen Aspekten, von verschiedenen Planeten und jeder Mensch ist ganz individuell und natürlich ist nicht jeder Skorpion gleich, aber Skorpion ist ja nur ein Aspekt von vielen. Und seitdem ich mich in der Tiefe mit Astrologie beschäftige, darüber lese, eine große Empfehlung dazu ist das Buch Die 12 Archetypen, wenn jemand von euch sich dafür interessiert. Und seitdem ich auch mit meiner Astrologin ganz eng zusammenarbeite und sie mir schon verschiedene Readings gegeben hat, bin ich einfach nur jedes Mal wieder so baff, wie auf den Punkt alles zutrifft, auch Sachen, die sie überhaupt nicht wissen kann oder die sie überhaupt nicht erfahren hat von mir. Und seitdem ich mich wirklich in der Tiefe damit beschäftige, merke ich, wie viel Weisheit darin steckt. Und es ist nicht der Fall, dass Astrologie uns zu einem bestimmten Menschen macht, sondern wir sind geboren und die Astrologie ist ein Screenshot davon, eine Sprache davon, ein Abbild davon, was wir sind. Die Astrologie beschreibt uns nicht, sie prägt uns nicht, sondern sie ist eher die Sprache, die uns beschreibt. Und ja, seitdem ich mich damit beschäftige, ist mein Glauben daran einfach nur gewachsen und für mich besteht da gar keine Frage mehr. Das heißt jetzt nicht, dass ich jedem Astrologen glaube oder alles glaube, was jemand sagt, weil wir trotzdem ja mit unseren Entscheidungen und unserem Fokus und unseren Energien unser Leben lenken. So, nächste Frage. Was war deine bisher herausforderndste Phase im Leben und wie bist du da rausgekommen? Halleluja. Also, ich würde sagen, dass die herausforderndste Phase der Winter 2017, 2018 war, weil ich da wirklich 3 sehr, sehr dunkle Monate erlebt habe, wo ich tief in der Depression gesteckt habe, keinen Job hatte, mich nicht wirklich mit Menschen in irgendeiner Form getroffen habe. Ich habe mich wirklich von meiner Familie abgemeldet, von meinen Freunden abgemeldet und habe mich jeden Abend in den Schlaf geweint und habe eine tiefe Trauer und Sinnlosigkeit empfunden, ohne wirklich in dem Moment sagen zu können, okay, ich bin traurig, weil. Das Spannende war, dass die Phase gleichzeitig die wichtigste Phase in meinem Leben bisher war. Da bin ich wirklich so fest von überzeugt. Und man sagt ja auch, Depressionen kann man auch als Deep Rest, also Depression, tiefe Entspannung der Seele sehen. Und meine Seele brauchte in dem Moment wirklich eine ganz, ganz tiefe Entspannung. Und diese Phase der Depression hat mich wirklich immer wieder eingeholt, wenn ich nicht in meinem authentischen Handeln war, wenn meine Intentionen nicht rein waren mit dem, was ich wieder angefangen habe. Ich habe mich ja 2018 auch offiziell selbstständig gemacht und die ersten Monate der Selbstständigkeit, im Endeffekt fast das erste halbe Jahr der Selbstständigkeit, waren nicht wirklich mit irgendeiner Aktion dahinter. Ich war zwar selbstständig, aber habe im Endeffekt noch von Ersparnissen gelebt und habe nicht wirklich irgendwas geschafft zu realisieren. Ich meine, der Podcast war das Erste, was dann irgendetwas war, was daraus entstanden ist. Aber mein erstes Event habe ich, glaube ich, im Juli gegeben. Und da hat es dann angefangen erst zu rollen. Also ich hatte fast ein halbes Jahr innere Vorbereitungszeit seit November 2017, bis dann wirklich im Außen auch was zu sehen war von der Entwicklung, die ich im Inneren gemacht habe. Und ich saß im Februar da und dachte so, bäm, jetzt mache ich das. Und im Sommer habe ich mein erstes Event mit 100 Leuten. Und immer wenn diese Ego-Pläne aus meinem Verstand wiedergekommen sind, hat die Depression mir eine Klatsche gegeben und mich wieder ins Bett geworfen. Und erst als wirklich der Podcast aus mir herauskam, als das erste Event, das irgendwie dann plötzlich entstanden ist, aus mir herauskam, aus einer Begeisterung, aus einem, boah, geil, darauf habe ich Bock, das mache ich jetzt, dann hat plötzlich alles funktioniert wie von allein. Und immer sobald ich aus dem Ego heraus gehandelt habe, hat mich das Leben zurückgeschubst. Es war im Endeffekt mein perfekter Mentor. Die Depression war mein Mentor. Die Depression hat mir meinen Weg gezeigt. Sie war mein größter Segen, auch wenn es eine extrem schwere Zeit war. Das Schöne war, dass ich mich auch in der Zeit schon relativ gut damit sozusagen abfinden konnte. Ich war sehr in der Annahme, ich war sehr im Zulassen, wurde damals auch von meiner Mentorin begleitet und konnte das wirklich ganz gut zulassen. Ich habe die Emotionen wirklich zugelassen. Ich habe jeden Tag geschrieben und gejournalt. Das Einzige, was ich in der Zeit gemacht habe, war Instagram-Posts zu schreiben. Und ihr könnt ja mal zurückgehen in Winter 2017, 2018, Frühjahr 2018, wenn ihr runterscrollt und meine Texte lest. Ich weiß gar nicht, was da kommt, aber das ist so das, was mich am Leben gehalten hat. Ich habe jeden Tag geschrieben, geweint, meditiert und habe alles einfach zugelassen. Und im Endeffekt so richtig angefangen, wieder aufzustehen, habe ich, als mich mein Ex-Freund damals gefragt hat, was ist dein Warum? Das ist so klischeehaft, aber irgendwie hat mich das so wachgerüttelt, weil er auch, ich glaube aber, dass es erst in dem Moment möglich war, als ich dann auch bereit war. Also es war, man sagt ja auch, wenn der Schüler bereit ist, kommt der Lehrer. Und genau in dem Moment, wo ich bereit war aufzustehen, hat er die perfekte Frage gestellt. Und er hat dann auch im Endeffekt gesagt, so kann es nicht weitergehen, so will ich das nicht mehr. Und das hat mir irgendwie so einen Tritt gegeben, dass ich dann am nächsten Tag da saß und Pläne geschmiedet habe. Und tatsächlich waren diese Pläne aus dem Ego die meisten, aber es war trotzdem nichts Schlechtes. Es war der wichtige Schritt, um dann im nächsten Moment sozusagen den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist mir auch so eine wichtige Botschaft. Nur weil dann mal was aus dem Ego kommt, ist das nichts Schlechtes. Es ist Teil des Weges. Für mich war es wichtig, dass ich immer wieder Pläne aus dem Verstand heraus geschmiedet habe, weil es ein Schritt nach vorn war. Es war vielleicht ein Schritt nach rechts, obwohl eigentlich links mein Herzensweg war, aber ich war trotzdem in Bewegung. Und die Bewegung ist das, was uns neue Türen öffnet, ist das, was uns neue Erkenntnisse bringt, neue Menschen in unser Leben bringt. Und ohne meine ganzen Ego-Pläne würde ich jetzt wahrscheinlich noch in der Depression liegen, weil die haben mich erstmal rausgebracht und dann bin ich wieder umgefallen. Aber ich bin nicht wieder bis ganz zurückgefallen, sondern ich bin zwei Schritte nach vorn gegangen und einen Schritt nach hinten gefallen und dann wieder zwei Schritte nach vorn. Und ja, das, was mich am meisten unterstützt hat, war meine eigene Annahme meiner Gefühle gegenüber, das Zulassen von allem, was da ist und mir zu erlauben, mir diesen inneren Raum zu geben. Und ich weiß, dass ich in dem Moment wahrscheinlich in einer Situation war, wo ich privilegiert war, weil nicht jeder hat den Raum, sich ein paar Monate fast ganz frei zu nehmen. Bei mir war es so, dass ich im Jahr vorher so viel gearbeitet hatte, dass ich halt in den ersten Monaten noch Ausschüttungen hatte. Und dann ab Februar, April habe ich halt angefangen, Promo-Jobs zu machen, um mich über Wasser zu halten. Ich hatte auch extrem geringe Ausgaben. Also es war wirklich, ich konnte im Endeffekt von ein paar Jobs im Monat leben. Und das war das, was mir in dem Moment den Raum gegeben hat, mich so tief mit mir zu beschäftigen. Allerdings war das auch nicht leicht. Also denk bloß nicht, ich saß da und dachte mir, juhu, ich nehme jetzt Zeit für mich, sondern ich habe ständig gedacht, boah, was bin ich für ein nutzloses Ding, ich kriege gar nichts hin, ich bin sinnlos, ich habe hier keinen Sinn auf der Erde, ich schaffe überhaupt nichts, weil es einfach so schwierig ist, in dieser Leistungsgesellschaft sich wirklich mal Zeit zu nehmen und nicht zu leisten. Und innere Arbeit habe ich extrem viel, in Anführungsstrichen, geleistet, aber das ist eben nichts, was die Gesellschaft irgendwie unterstützt und es fiel mir sehr schwer, aber gleichzeitig war das der Segen, weil das ist die tiefste Weisheit, die ich dadurch irgendwie mitnehmen durfte. Die nächste Frage ist, erzähle von deinem schönsten Erlebnis. Was für eine Frage. Also das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist meinen wundervollen Mann an meiner Seite wiederzufinden. Wir waren ja 4 Jahre lang getrennt und dann führte irgendwie eins zum anderen und wir haben uns wiedergesehen und es war, als hätte sich nie etwas verändert. Und das war so ein Segen im letzten Jahr. Es war so wunderschön, man könnte so ein tolles Buch und einen so schönen romantischen Film daraus machen. Und das Schönste war für mich daran, also ihn wiederzufinden, dieses ständige, aufgeregte Verliebtsein, was ich in den letzten Jahren mit irgendwelchen Männern hatte, dieses Verknalltsein, ja. Und ganz ehrlich, ich will das nochmal betonen, okay, wir sprechen später noch über Beziehung, aber es war nicht Liebe, es war immer nur irgendwie verknallt sein und ich kann mich auch in einen Stift verknallen. Das will ich nur so dazu sagen. Dieses Gefühl von Verliebtheit hat in meiner Erfahrung nichts mit der anderen Person zu tun, sondern nur mit den eigenen Illusionen und Gedanken. Und es ist ein total schönes Gefühl. Also ich will das niemandem madig reden und ich habe auch mit meinem Freund immer wieder Verliebtheitsgefühle. Aber viele und ich auch selbst hatte so lange Angst davor, was ist, wenn die Gefühle aufhören und was ist dann noch? Und ich werde später noch ein bisschen tiefer darüber sprechen, aber jetzt mit ihm habe ich das nicht mehr in der Form, weil ich gemerkt habe, wie es sich anfühlt, wenn da eine tiefe Verbundenheit drunter liegt. Und als er wieder in mein Leben gekommen ist, war es, als könnte ich endlich ausatmen, als würde ich zu Hause ankommen und als würde ich mich endlich auf die Dinge konzentrieren können, die mir im Leben wirklich wichtig sind. Ich werde ständig von Freunden oder Familie gefragt, oh, wie läuft's mit deinem Freund? Und das ist für mich so eine richtig merkwürdige Frage, weil das ist irgendwie gar nichts, was ich mich mehr frage. Also es ist nicht, oh, es läuft gut oder schlecht, sondern es ist, wie geht es mir, wie geht es ihm? Und was entwickelt sich in unserem Leben? Und nicht, oh, wie läuft es in deiner Beziehung? Sondern meine Beziehung ist gerade so das, was mich wirklich trägt durch alles andere und durch meine Herausforderungen. Und das ist das allererste Mal, dass ich das in dieser Form erlebe. Bisher war immer Männerbeziehungen, romantische Beziehungen waren immer meine größte Baustelle in dem Sinne, waren immer das, woran ich arbeiten musste. Und jetzt hat sich das so entspannt, dass ich jetzt Fokus auf mich haben kann. Das heißt natürlich nicht, dass ich keine Arbeit und keine Energie in die Beziehung stecke, ganz im Gegenteil. Aber es ist nicht mehr diese Baustelle, es ist eher das, was ich halt mache, weil ich diese Beziehung liebe. Und es kommt mit einer Leichtigkeit und ich sage euch, das ist so schön. ja, die Frage, die danach kommt, ist, wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Die Frage finde ich mal super schwer, weil ich so vieles in der Tiefe so viel analysiere. Also ich könnte jeden Tag eigentlich eine neue Antwort darauf geben. Was ich dazu sagen kann, ist, meine Eltern sind getrennt, seitdem ich 2,5 bin und mein Papa wohnt in der Nähe von Berlin, meine Mama wohnt in der Nähe von Hamburg, ich wohne gerade in Köln und ich sehe beide nicht oft, also alle paar Monate und habe regelmäßigen Kontakt zu beiden und meine Mama und ich haben eine sehr tiefe Beziehung, die auch ganz viele Herausforderungen mit sich bringt, weil sie mich besser kennt als jeder andere Mensch auf der Welt. Wir waren ja auch lange alleine und bis sie dann ihren neuen Mann kennengelernt hat, als ich in der Grundschule war. Und wir haben einfach eine sehr, sehr enge Beziehung, die mich aber auch immer wieder dazu verleitet, sie wegzustoßen. Und dieses Jahr ist, glaube ich, so ein ganz wichtiges Jahr für diese Beziehung zu meiner Mama. Die hat sich jetzt auch in den letzten 1,5 Jahren schon unglaublich verändert. Und ich habe einfach in der Vergangenheit viele Abschiede erlebt. Also damit meine ich gar nicht, dass ich jemanden verloren habe, sondern ich bin sehr oft umgezogen und habe mich immer wieder von meinem Papa verabschiedet, weil ich immer nur in den Ferien bei ihm war. Und ich glaube, irgendwann hat sich so das innere Kind in mir entschlossen, dass dieser Schmerz zu groß ist und dass jetzt eine Mauer runterfällt und die mich davor schützt. Und ich bin gerade ganz, ganz stark dabei, diese Mauer wieder bröckeln zu lassen und wieder diese tiefen Gefühle zu den Menschen zuzulassen, die mir wirklich nahestehen. Und mein Freund ist auf jeden Fall meine größte Hilfe dabei, weil er mich so weich macht in all diesen Sachen und mich so weiblich sein lässt und mich so fühlen lässt, dass ich jetzt auch meiner Mama und meinem Papa gegenüber immer mehr mein Herz wieder öffne. Und mein Papa und ich haben auch eine Beziehung, die schon viele Höhen und Tiefen so hinter sich hat. Ich habe lange Zeit mein Herz sehr verschlossen, ihn immer nur vor Entscheidungen gestellt, die schon gefällt wurden. Und langsam öffne ich auch da immer mehr mein Herz und lasse ihn immer mehr rein, weil ich auch immer tiefer verankert bin in meinem Selbst und nicht mehr so schnell mich von irgendwem umwerfen lasse. Und dadurch fällt es mir jetzt auch leichter, mich ihm zu öffnen, selbst wenn er andere Meinungen hat oder ja einfach vielleicht auch sich oft Sorgen macht bei Dingen, bei denen ich mich früher dann hätte umstimmen lassen. Die nächste Frage ist, was bedeutet für dich innerer Frieden? Wow, innerer Frieden bedeutet für mich Annahme, Verbundenheit und Sein. Wirklich, also innerer Frieden ist eins der Zustände, die ich fast gleichsetze mit den Worten Liebe, Verbundenheit, Annahme und Sein, weil das ist so unser tiefster Zustand. Das ist für mich kein Gefühl. Ein Gefühl ist, Gefühle kommen und gehen und ein Zustand ist das, was wir halten können, während Gefühle da sind, egal ob Freude, Trauer, Eifersucht oder sonst was. Und wenn wir es schaffen, uns wirklich so sein zu lassen, wie wir sind und auch tatsächlich die Welt so sein zu lassen, wie sie ist, dann können wir, glaube ich, in jeder Gefühlslage inneren Frieden empfinden. Die nächste Frage ist, ob ich schon mal eine Erleuchtungserfahrung hatte. Und ich glaube nicht, dass ich eine einschneidende Erleuchtungserfahrung hatte, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Aber ich würde sagen, ich hatte schon viele kleine Momente der Einblicke, wo ich plötzlich die pure Freude des Seins gespürt habe, wo ich daran schnuppern durfte. Und dadurch habe ich jetzt das Glück zu wissen, dass es das gibt. Und mein System kennt das Gefühl, heißt, ich kann immer wieder mich bewusst auch darauf einlassen, im Jetzt zu sein und wirklich diese Freude des Seins zu spüren. Und es ist vielleicht schwer, das nachzufühlen, wenn man es noch nicht erlebt hat, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, überhaupt erstmal zu wissen, dass es etwas gibt, um dann offen dafür zu sein, es selbst zu fühlen und zu empfangen. Und ich habe Momente erlebt, in denen, und es war jetzt nichts, oh, das und das ist passiert und dann war dieses Gefühl da. Es waren ganz, ganz, ganz kleine Momente. Und gestern zum Beispiel habe ich meine Küche aus so einem Impuls heraus plötzlich angefangen, neu zu sortieren. Und ich war ganz präsent und habe meine Regale ausgeputzt und reingeräumt und rausgeräumt und sortiert. Und ich war so im völligen Fluss und Frieden und Zufriedenheit. Und das ist so spannend, weil wenn wir wirklich präsent sind mit etwas, dann können wir plötzlich alles genießen. Auch die Aufgaben, die sonst vielleicht eher so Haushaltsaufgaben, nervige Aufgaben sind, die wir lieber abgeben würden, zum Beispiel spülen oder so. Aber wenn wir wirklich erlauben, ganz präsent zu sein, und es fällt mir oft echt schwer, weil mein Kopf denkt immer noch, es ist langweilig. Also das kann ich euch wirklich versprechen. Es fällt mir so schwer. Und es ist momentan oft so, dass ich eher mal zufällig reinrutsche und mich dann wieder erinnere, dass es dieses Gefühl ja gibt. Und ich hatte auch im Sommer einige Tage, wo ich das Gefühl hatte, wirklich in anderen Dimensionen unterwegs zu sein, wo ich einen Instagram-Post geschrieben habe und plötzlich mein Körper angefangen hat zu vibrieren und ich das Gefühl hatte, die Welt zu spüren und die Liebe zu spüren, die um mich herum ist. Und das sind so die Momente, die ich jetzt so erwähnen würde, wenn es darum geht, eine Erleuchtungserfahrung gehabt zu haben. Aber ich bin nicht umgefallen und hatte plötzlich die Kundalini-Energie in mir und dann habe ich plötzlich Wesen gesehen. Das war nicht meine Erfahrung, aber ich glaube auch nicht, dass das jeder braucht oder haben sollte oder hat. Ich glaube, dass jeder Mensch auf dem Weg zu seiner, in Anführungsstrichen, Erleuchtung ist. Was ist denn Erleuchtung? Erleuchtung ist das All-Eins-Sein, das wieder in der totalen Verbundenheit sein. Und ich glaube, dass wir Menschen alle auf dem Weg dahin sind, weil das unser Urzustand ist, weil das unsere Essenz sozusagen ist. Wir machen diese getrennte Erfahrung als Menschen hier, aber auch bewusst. Heißt, es geht nicht darum, jetzt schon erleuchtet zu sein, weil wir haben ja diese Erfahrung bewusst gewählt, Mensch sein. Und ich werde immer annehmender und besser darin auch zu akzeptieren, dass ich Mensch sein darf und dass ich ein Ego haben darf und sogar das Ego alleine schon eine ganz besondere Erfahrung ist, weil ich hier Menschsein gewählt habe als Seele, als erleuchtetes Einssein. Ja, die nächste Frage ist, ob ich ein Role Model habe, also ein Vorbild und wer das ist und warum. Und das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe nicht diese eine Person. Ich habe eher ganz viele Menschen, die ich bewundere und in ganz bestimmten Bereichen bewundere. Und ich glaube sogar, dass das die gesündere Form ist, weil kein Mensch ist vollkommen und kein Mensch sollte idealisiert werden oder auf ein Podest gestellt werden. Und ich lasse mich von ganz vielen Menschen inspirieren und versuche mich auch von jedem Menschen berühren und ja, vom Leben berühren zu lassen. Also alles kann mein Vorbild sein. Und dementsprechend, ja, kann ich darauf keine konkrete Antwort geben. Menschen, die mich sehr inspirieren, sind, ja, so ganz, ich sag mal, random Leute, die mir in den Sinn kommen. Ja, Jill auf jeden Fall, also Jillicious Journey ist ein Mensch, sie hat mich so sehr inspiriert und begleitet in meinem Leben, dass ich sie auf jeden Fall nennen muss. Aber auch ganz ehrlich, Taylor Swift ist so cool. Ich habe ihre Netflix-Dokumentation gesehen, Miss Americana, und diese Doku ist so cool. Ich kann sie jedem empfehlen. Deepak Chopra, Amy Landino. Es gibt so viele Menschen, aber es sind nie die ganzen Menschen. Es ist immer ein Teil von denen, der mich inspiriert oder der mich berührt. Und ich könnte euch wahrscheinlich noch 1000 Menschen nennen, die mir irgendwie in den Sinn kommen, von denen ich lerne. Und ja, ich versuche mich immer von Aspekten berühren zu lassen. Und es sind dann auch meistens Aspekte, die ich auch in mir trage und die vielleicht noch nicht ihr volles Potenzial erfahren durften oder ja, einfach Dinge, die mich leiten. Die nächste Frage, oh Gott, wo siehst du dich in 5 oder 10 Jahren und hast du bestimmte Träume? Oh, wunderschöne Frage. Ich habe ja in den letzten Monaten durchaus darüber nachgedacht, was ja, wo ich mich sehe, wie ich mir mein Leben vorstelle. Und was mir bewusst geworden ist, ist, dass ich mir ein kleineres Leben wünsche im Alltag und dann immer wieder in ein größeres Leben rausgehen kann. Was ich damit meine, ist, dass ich mich auf jeden Fall immer mehr in die Natur zur Natur hingezogen fühle und mir wirklich in dem Sinne ein ganz, ganz bodenständiges Leben wünsche, wo ich in der Natur lebe, Kinder habe mit meinem wundervollen Mann an meiner Seite, am liebsten meiner Mama um die Ecke und Menschen, mit denen ich ganz tiefe, vertrauensvolle Gespräche führen kann. Und dann wünsche ich mir aber auch, noch mehr Menschen mit meiner Botschaft zu erreichen. Und ich liebe die Bühne. Ich liebe es, Menschen ja zu berühren, mich berühren zu lassen, in Kontakt zu treten. Und dementsprechend ist mein Traumleben momentan, zum jetzigen Stand jedenfalls, irgendwo in der Natur zu wohnen, in einem schönen Haus, ganz nah an den Bergen, an der Natur, ganz hoch in den Bergen am liebsten, mit Kindern und Mann, und dann immer wieder zu irgendwelchen, ja, vielleicht Auftritten zu fahren, Retreats zu geben, immer wieder dann ins Dienen auch zu gehen und raus ins Geschehen zu gehen und Events zu besuchen und all diese Sachen zu machen, wonach mein Herz dann auch schreit und womit ich am besten helfen kann, und dann aber wieder in mein kleines Leben zurückzugehen, wo ich wirklich auch die kleinen Dinge des Lebens genießen kann. Und das ist so das, was ich mir momentan wünsche. Ich wünsche mir auch, ja, einfach diese Leichtigkeit zu haben und wirklich jeden Tag ein bisschen reiner in meinen Intentionen zu sein und noch mehr anzunehmen und mehr Leichtigkeit und Vertrauen ins Leben zu haben. Und ja, das ist auch so, was ich dann zu meinem größten Wunsch und zu meiner größten Angst, was ich auch gefragt wurde, sagen kann. Mein größter Wunsch ist momentan, Vertrauen wirklich noch mehr zu spüren und mich wirklich vom Leben geleitet zu fühlen. Und ich habe immer wieder Momente, wo ich wirklich in die Angst rutsche, in die Angst zu verlieren, Menschen zu verlieren, Verlustangst. Das ist, glaube ich, meine tiefste Angst. Und dadurch lasse ich mich oft noch von Dingen des Alltags wirklich völlig aus dem Konzept bringen. Und das ist so das, woran ich gerade auch immer mehr arbeite und wo ich mich immer mehr reinfallen lasse, in dieses wirkliche Vertrauen. Die nächste Frage ist, wie hat sich deine Beziehung zu deinem Körper über die Jahre verändert? Sehr gute Frage. Ich kenne keinen Moment aus meiner Kindheit, an dem ich mich wohlgefühlt habe in meinem Körper, was schon echt erschreckend ist. Ich glaube, es hat verschiedene Gründe. Sicherlich auch aus Großelternhaus, die mich immer sehr kontrollierend begutachtet haben und selbst Probleme mit dem Gewicht hatte. Ich habe früher schon in der Grundschule immer, egal wo ich war, wenn ich irgendwie schwimmen gegangen bin mit Leuten oder in der Umkleide war oder beim Sportunterricht, habe ich immer mich umgeschaut und mich gefragt, ob ich die Dickste im Raum bin. immer wenn ich es nicht war, war ich erleichtert und wenn ich es war, habe ich mich übelst unwohl gefühlt. Also das ist schon echt krass, wenn ich mir das vorstelle. Oder wenn ich mit einer Freundin in die Badewanne gegangen bin, so als Kind. Also Wahnsinn. Und wenn ich jetzt Bilder von damals anschaue, ich war wirklich ein ganz normales Kind. Ich war keine Bohnenstange, aber das werde ich auch nie sein. Das ist nicht meine Körperstruktur. Und so soll ich auch einfach nicht sein. Und es ist schon echt traurig, dass ich mich auch als Kind nicht annehmen konnte. Und dass, ja, dass ich da so geprägt wurde, dass ich irgendwie falsch bin. Ja, und irgendwann wurde es auch immer unangenehmer. Ich hatte auch eine schwierige Beziehung zu Essen, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ich eine krasse Essstörung hatte, aber mein Essverhalten war auf jeden Fall gestört. Ich habe viel versteckt, was ich esse, von meiner Mama, weil sie immer so auf die Gesundheit geachtet hat. Und als ich ausgezogen bin und mich dann mit Vegan und so weiter beschäftigt habe, hat sich vieles verbessert. Und ich habe mich auch viel mehr mit Selbstliebe beschäftigt, mich auch damit tiefer beschäftigt, was unser Körper eigentlich ist und leistet. Und daher hat sich meine Beziehung, seitdem ich ausgezogen bin, zu meinem Körper viel, viel, viel mehr verbessert. Ist viel stärker und liebevoller geworden. Aber auch einfach mit meiner spirituellen Tiefe, die ich gewonnen habe, weil ich jetzt auch viel weniger schwarz und weiß über das Leben denke und einfach weiß, dass ich hier einen ganz bestimmten Weg gewählt habe und auch in diesem Körper, und zwar genau in diesem Körper, und dass es meine Aufgabe ist, in diesem Körper gerade zu sein, so wie er ist. Das heißt nicht, dass er morgen nicht anders ist, aber jetzt gerade in diesem Moment ist es meine Aufgabe, in diesem Körper zu sein. Und er dient mir. Er dient mir zu 100%. Mein Körper tut nichts anderes, als mir und meiner Seelenaufgabe hier zu dienen. Und allein das ist so wunderschön. Und da bin ich so dankbar für. Ja, und jetzt muss ich sagen, entwickelt sich gerade meine Beziehung zu meinem Körper auch wieder nochmal anders. Weil im letzten Jahr hatte ich da auch wieder Momente, wo ich mich super unwohl gefühlt habe. Aber vor allem, seitdem ich jetzt Basenfasten war, darüber mache ich auch noch mal eine ganz konkrete Episode, hat sich wirklich einiges verändert, weil ich so bewusst gegessen habe und meinen Körper so genährt habe, dass ich gerade, ich merke, dass einfach gerade sich was verändert und sich was tut. Aber wenn es sich noch weiter verändert, werde ich da definitiv noch mal eine Episode drüber machen. Beziehungsweise werde ich auch in der Episode in 2 Wochen über das Basenfasten drüber sprechen. Die nächste Frage ist, was triggert dich am meisten und wie gehst du damit um? Oh je, also meine Mutter triggert mich sehr. Was mich auch extrem triggert, sind Menschen, die unzuverlässig sind und sehr sorglos und sorgenfrei durchs Leben gehen, weil ich so diese Kontrollfreak-Ader in mir habe, dadurch sehr getriggert werde und gleichzeitig kann ich davon so krass lernen. Wenn euch das mehr interessiert, kann ich euch nur empfehlen, vor einigen Monaten habe ich eine Episode gemacht, die hieß, glaube ich, wie du Neid in was Positives umwandelst oder so. Ich werde sie auf jeden Fall in der Beschreibung dieses Podcasts, in den Shownotes verlinken. Also hört euch die gerne an, wenn ihr euch für das Thema mehr interessiert. Und die nächste Frage ist, wie stehst du zu Haustieren? Möchtest du einen Hund haben? Total cool, was für verschiedene Fragen ich bekommen habe. Ich stehe zwiegespalten zu Haustieren. Also es kommt immer ganz drauf an, aus welcher Intention heraus man sich ein Haustier holt, wie man das Haustier behandelt, wo man es her hat. Ich hatte früher als Kind Meerschweinchen und die haben auf jeden Fall einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und beim Thema Hunde, ich finde, Hunde sind wahnsinnig, wahnsinnig tolle Begleiter. Ein Teil in mir sehnt sich nach einem Hund, aber ich glaube nicht unbedingt, dass das in meinem Leben dran sein wird, in diesem Leben. Aber ich weiß es nicht. Also es gibt einen Teil in mir, der sich einen Hund wünscht, aber auf jeden Fall nicht genug, um momentan die Verantwortung auf mich zu nehmen. Und ich finde es ganz wichtig, sich dem bewusst zu sein vorher. Und ja, es gibt so tolle Hunde, die in Tierheimen oder sonstigen Organisationen sind. Also ich finde es wunderschön, wenn man Haustiere hat, die man rettet, sage ich mal, weil es gibt genügend Tiere, die kein Heim haben und jeder, der sich einen Hund wünscht, dem kann ich nur empfehlen, da wirklich mal reinzuspüren, weil ja, es gibt vielleicht auch viele Risiken, die damit kommen. Man weiß nicht, wie der Hund vielleicht behandelt wurde in der Vergangenheit, aber ich glaube, man kann wirklich auf sein Herz hören und es findet einen eh der richtige Hund. Und wenn man, wenn man das Herz offen hält, dann könnte man vielleicht auch einen Hund finden, der wundervoll ist und dem man damit irgendwie ein neues, schönes Leben schenkt und der da so dankbar auch ist, dass da wirklich eine ganz, ganz besondere Verbindung entstehen darf. Ich würde jetzt gerne zum Thema Arbeit übergehen. Dazu habe ich zwei Fragen bekommen, und zwar: Wie trennst du Arbeits- und Privatleben? Ha, das ist eine sehr gute Frage. Trenne ich Arbeits- und Privatleben? Also ich versuche gerade besser darin zu werden. Ich bin ja sehr strukturiert mit meinem Kalender unterwegs und habe jetzt ganz bewusst auch immer wieder Freizeit, die ich mir bewusst einplane und versuche dann auch öfters mein Handy einfach mal nicht bei mir zu haben, beziehungsweise, weil Instagram beispielsweise ist halt echt so eine Mischung, weil auf der einen Seite ist es auf jeden Fall Arbeit bei mir, aber es macht mir so viel Freude und ich möchte so sehr mit euch in Kontakt stehen und euch alles zeigen, dass es auch im Urlaub für mich etwas ist, was ich nicht missen möchte. Wie ich damit umgehe, ist, dass ich halt oft Stories filme und sie dann erst, wenn ich wirklich eine ruhige Minute habe oder gerade Lust habe, dann erst hochlade und halt die Momente teilweise festhalte, aber ohne direkt am Handy zu hängen und es hochzuladen und mit irgendwelchen GIFs zu kreieren und schön zu machen. Und bin momentan besser darin zu sagen, ich arbeite nur noch bis 17, 18 Uhr. Das ist nicht immer so möglich und es vermischt sich bei mir auch wirklich viel. Und das ist auf der einen Seite manchmal nervig, aber auf der anderen Seite bin ich einfach nur dankbar, weil ich liebe meinen Job, ich liebe meine Arbeit, was ich tue und bin einfach nur gesegnet damit, dass ich etwas tue, was mein Herz erfüllt. Und das heißt natürlich nicht, dass ich jeden Tag morgens aufstehe und denke, geil, heute Steuern, heute E-Mails, heute dies und das. Aber grundsätzlich besinne ich mich immer wieder darauf, so dankbar zu sein und bin eher dann gut darin, wirklich zu sagen, okay, ich starte in den Tag und wenn ich merke, ich habe gar keinen Bock auf gar nichts, dann mache ich auch nichts und lasse mich da flexibel sein. Und wenn ich gerade Bock habe zu lesen, dann lese ich halt mal einen halben Tag und mache weniger Arbeit und verschiebe vieles. Diese Freiheit habe ich halt. Es hat halt alles seine Vor- und Nachteile und ich versuche mich auf meine Vorteile zu fokussieren und dankbar zu sein und mich immer wieder darauf zu besinnen. Dann wurde gefragt, nach welchen Werten ich lebe und arbeite. Und das ist eine total schöne Frage, weil ich einfach nur dankbar bin, dass meine Werte scheinbar bei euch so ankommen, wie ich sie auch lebe. Und dabei versuche ich das oft gar nicht so sehr irgendwie nach außen zu tragen, sondern bei allen Entscheidungen, die ich treffe, frage ich mich halt auch immer wieder, warum will ich diese Sache machen oder nicht? Was ist meine Intention dahinter? Und ist es eine Intention der Liebe oder des Mangels, der Fülle oder der Angst? Treffe ich also eine Entscheidung, um mehr Geld zu kriegen, weil da die Angst hintersteckt, nicht genug zu haben? Oder treffe ich eine Entscheidung, weil es Freude in mir auslöst, mit dieser Person zu arbeiten oder mit, eine bestimmte Kooperation einzugehen oder sonstiges? Und ich habe wirklich in dem letzten Jahr viele Entscheidungen getroffen, die mir schwer fielen, weil ich gute Möglichkeiten und auch lukrative Möglichkeiten ausgeschlagen habe, aber die haben sich nicht gut angefühlt. Aber ich habe einfach so einen tiefen Glauben, dass eigentlich die Fülle schon überall ist und dass, wenn ich mich entscheide, diese Fülle auch zu leben und danach Entscheidungen zu treffen, dass ich dann auch mit Fülle belohnt werde. Heißt, wenn ich jemandem absage, bei dem ich einfach nicht das Gefühl habe, dass die Chemie stimmt für ein Coaching, aber die Person mir, keine Ahnung, hunderte von Euros im Monat gerne gezahlt hätte, dann glaube ich, dass dieses Geld mir keine Fülle gebracht hätte und versuche dann wirklich immer mehr aus der Liebe heraus zu handeln. Also Liebe ist einer der größten Werte und definitiv auch Authentizität und ich merke, dass das ganz stark bei euch ankommt. Ich kriege fast täglich das Feedback, dass gerade mein Podcast oder meine Instagram-Seite aufgrund dieser authentischen Verletzbarkeit so wertvoll für euch ist. Und das berührt mich so, das macht mich so dankbar, weil ich mir denke, dass, wow, dass ihr wirklich spürt, was ich hier auch für ein Herz reinstecke. Und das heißt nicht, dass ich immer perfekt bin. Ich treffe auch Ego-Entscheidungen, weil ich ein Mensch bin und weil ich Ängste habe. Und trotzdem bin ich jeden Tag bemüht, immer mehr aus Liebe zu handeln, immer mehr aus meinem authentischen Selbst, aus meiner authentischen Begeisterung heraus. Und das ist so cool, dass ich das jetzt gerade alles sage, weil es passt perfekt zur Episode, die nächste Woche rauskommt, muss ich schon mal anteasern. Das Podcast-Interview habe ich nämlich schon aufgenommen und es geht darum, wirklich in die eigene Fülle, in das eigene authentische Selbst zu treten. Und ich kann euch nur von Herzen empfehlen, da reinzuhören. Seit gestern bin ich so beflügelt und bei mir, seitdem ich dieses Interview führen durfte. Und ja, seid gespannt auf nächste Woche. Es wird wirklich wahnsinnig wertvoll sein. Ich selbst konnte so viel mitnehmen und bin einfach nur dankbar dafür. So, kommen wir zum Thema Beziehung und Sexualität. Als ich dann euch geschrieben habe in der Story, dass ihr jetzt gerne mal privater und intimer werden könnt, habe ich plötzlich nur noch Fragen über Sex bekommen. Das fand ich auch lustig. Die ganzen Tabuthemen wurden plötzlich hier rausgespult. Und ich werde jetzt einfach mal diese Fragen durchgehen. Die erste Frage ist so wunderschön. Was ist für dich Liebe, generell und auf Beziehungsebene? Und da habe ich ja vorhin schon so einen kurzen Abstecher reingemacht. Und Liebe ist für mich vor allem auch dieser Grundzustand und wirklich eine Essenz von uns. Ich glaube, dass Liebe unsere Urfrequenz ist sozusagen und wir uns in unsere Liebe fallen lassen können. Und damit meine ich eben nicht Verliebtheit oder so, sondern Liebe als universelles All-Eins-Sein, Verbundenheit, ultimative Verbundenheit und ja, Eins-Sein im Endeffekt. Und in Bezug auf romantische Beziehungen habe ich für mich so festgestellt, dass, also es ist so meine eigene Definition von meinen Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, dass ich, ja, so dieses Verliebtheit, Verknalltheit vielleicht sogar, um das noch weniger meaningful auszudrücken, weil Verliebtheit habe ich mit meinem Freund jetzt auch, aber Verknalltheit ist so dieses, oh, ihr glaubt nicht, wie viele tausendmal ich schon verknallt war in meinem Leben. Ich kann mich wirklich, und das habe ich vorhin schon gesagt, ich könnte mich in einen Bleistift verlieben, wenn ich mir eine Story darum ausdenke. Als Jugendliche war ich in den Typen im Bus verliebt, mit dem ich noch nie ein Wort gewechselt habe. Ich war in den Lehrer verknallt, in dies und das und kann mich jederzeit neu verknallen sozusagen. Das ist wirklich etwas, was eigentlich nur mit mir zu tun hat und mit meiner eigenen Illusion und mit dem Wunsch, dieses Gefühl zu fühlen und Lebendigkeit zu spüren. Ich glaube, dass das vor allem bei mir persönlich ein ganz, ganz tiefer Punkt ist. Immer wenn ich in meinem Leben zu wenig Lebendigkeit fühle, brauche ich Geschichten im Außen oder Geschichten in meinem Kopf, die ich mir um irgendwelche Menschen herum baue, um mich wieder lebendig zu fühlen. Also dieses Gefühl hat mir in meiner Vergangenheit gedient, mehr Leichtigkeit und Lebendigkeit in meinem Leben zu spüren, wenn ich zu sehr Kontrollfreak war, zu viele Ängste hatte. Und dieses Gefühl hat mir gedient, auch wenn ich es so oft verteufelt habe, weil ich mich gefühlt habe wie ein schlechter Mensch, weil ich so oft verknallt war in irgendwen. Aber mittlerweile sehe ich, dass mir dieses Gefühl unglaublich gedient hat. Und seitdem ich immer mehr Lebendigkeit und Leichtigkeit in mein Leben und auch in meine Arbeit lasse und wirklich teilweise verliebt in meiner Arbeit bin, brauche ich auch diese Verknalltheitsgefühle nicht mehr in meiner Beziehung. Es gibt immer wieder Phasen, wo ich dann plötzlich merke, ich gucke wieder links und rechts, aber eigentlich nur, weil ich nach Lebendigkeit suche. Und das ist für mich ganz, ganz zentral. Es war so eine wichtige Erkenntnis. Es ist echt total spannend. Und ja, dann habe ich wirklich mit meinem Freund jetzt festgestellt, was eigentlich Verbundenheit wirklich ist, was tiefe Liebe ist zu einem Menschen. Und das ist für mich, vor allem hat sich das dadurch für mich ausgedrückt, dass er der Einzige ist von meinen Ex-Beziehungen, zu dem ich wirklich noch die 4 Jahre lang Kontakt hatte. Es war kein großer Kontakt, es war nicht viel Kontakt, es war 2 bis 3 Mal im Jahr, aber wir haben dann auch teilweise mal 20 Minuten telefoniert, eine halbe Stunde. Und er war einfach als Mensch jemand, den ich respektiere, bewundere, mag und der für mich nicht einfach zu ersetzen war als Mensch. Alle anderen waren für mich oft so ersetzbar und das zeigt mir, dass es, und das, damit meine ich gar nicht, dass diese Menschen keine tollen Menschen waren, sondern meine Illusion der Verliebtheit war durch jeden Mann ersetzbar. Und bei ihm, wir haben so eine tiefe Verbundenheit. Ich hätte das nie für möglich gehalten, jemanden nach 4 Jahren wiederzusehen und das Gefühl zu haben, die Person ist nie weg gewesen. Das war für mich völlig neu, das schwöre ich euch. Es gab es noch nie in meinem Leben. Und das ist eben auch etwas, was mir so eine Ruhe schenkt, weil ich das Gefühl habe, unsere Beziehung kann nicht einfach von irgendwas überrollt werden und ist dann nicht mehr gültig, sondern selbst wenn irgendwer Verknalltheitsgefühle hätte, ist da was Tieferes, was einfach tiefer ist als Verliebtheit, Verknalltheit, Illusion. Und das ist so, ja, das sind so der Unterschied, den ich da ziehe und für mich festgestellt habe. Die nächste Frage ist, wie kommst du am besten zum Orgasmus? Sehr interessante Frage. Ich weiß nicht, wer die gestellt hat, aber was ich dazu sagen möchte, ist vielmehr, dass ich festgestellt habe, vor allem in meiner jetzigen Beziehung, dass es überhaupt nicht darum geht, welche Stellungen man einnimmt in der Sexualität oder im intimen Kontakt oder wie schnell oder langsam oder sonstiges man im Schlafzimmer sich verhält, sondern vielmehr die Verbundenheit. Und da hat Tantra mich auch total, oder die Lehre des Tantra mich total viel inspiriert. Ich meine, Tantra ist die Lehre des Einsseins. Und ich glaube, dass Sexualität in unserer Gesellschaft so ungesund gelebt wird, weil dieser Fluss der Liebe gar nicht passieren darf. Und das heißt nicht, dass man jeden Menschen lieben muss oder diese tiefe Liebe haben muss, mit dem man intim ist, sondern vielmehr, dass man in dem Moment das Leben durch sich fließen lässt und die Verbundenheit. Und ich glaube, dass die meisten Menschen wirklich Sexualität aus den falschen Gründen leben. Ich will da nicht falsch und richtig, ist immer so schwierig zu sagen, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach, es wird oft als Kompensation genutzt. Es ist oft nicht der Fluss des Lebens, die Liebe, die Verbundenheit, sondern eher, ja, vielleicht, um sich wieder lebendig zu fühlen, aus Schuldgefühlen, um nicht allein zu sein. Es gibt so viele Gründe, die der Angst entspringen, um Sex zu haben, das meine ich viel eher, oder die des Mangels oder dem eigenen fehlenden Selbstwert entspringen. Das ist so, dass, glaube ich, ganz viele Menschen gar nicht wissen, wie Sex überhaupt sein kann. Und ja, das ist einfach, da gibt es so krasse Dimensionen und ich kann jedem nur empfehlen, sich tiefer mit Tantra zu beschäftigen und da wirklich mal einzutauchen in das, was alles möglich ist. Das ist mich wunderschön und es hat dann gar nicht mehr viel, muss gar nicht viel mit Bewegung zu tun haben, sondern es reicht dann schon die Energie, die zwischen zwei Menschen entsteht. Dann wurde ich gefragt, wie stehst du zu offenen Beziehungen und führst du eine? Nein, ich führe keine offene Beziehung, ich habe mich aber schon viel damit beschäftigt und habe geteilte Meinungen dazu, weil ich glaube, Teal Swan hat so ein tolles Video mal darüber gemacht, beziehungsweise es war kein ganzes Video, sondern eine Frage wurde aus ihrer Audience gestellt zu dem Thema. Und sie hat das so gut auf den Punkt gebracht für mich und für das, was ich darüber denke. Und zwar, ich glaube, vom Grundprinzip her, wenn wir völlig egofrei und selbstlos wären, dann bräuchten wir kein Label auf Beziehungen und dann wäre jede Begegnung wie ein Tanz der Liebe mit jedem Menschen, weil wir so verbunden sind miteinander. Und dann würde der eine Tanz mit Mensch A nicht den Tanz mit Mensch B weniger wertvoll machen. Aber da wir diese getrennte Erfahrung machen, gerade hier auf dieser Welt als Menschen, glaube ich, dass Monogamie sehr hilfreich sein kann, um seine eigenen Schatten mit Licht zu durchfluten. Was ich damit meine, ist, dass ich glaube, dass viele Menschen nicht aus wirklich purer, reiner Liebe mehrere Menschen lieben, sondern dass viele, und ich sage nicht jeder, ja, okay? Ich sage das nicht pauschal, sondern dass die meisten Menschen, die in einer Beziehung sind und dann plötzlich rechts oder links gucken, eher versuchen, ihrem eigenen Schatten auszuweichen und sich einreden, dass es pure Liebe wäre, aber tatsächlich vielleicht mit ihrem Freund zusammengekommen sind, weil sie eine Eigenschaft so attraktiv an ihm fanden. Aber gerade diese Eigenschaft verwandelt sich irgendwann im eigenen Fokus oder aus den eigenen Augen heraus in etwas Negatives, in etwas Abstoßendes. Beispielsweise fühlen wir, wenn wir zum Beispiel von unseren Eltern, von unserem Vater nicht genug Liebe erfahren haben, fühlen wir uns oft angezogen von Männern, die uns nicht genug Liebe geben, die uns nicht genug Aufmerksamkeit oder Komplimente geben. Und am Anfang fühlen wir uns davon sehr angezogen, aber irgendwann werden wir mit unseren Schatten konfrontiert, mit dem Mangel an Selbstwertgefühl, das tatsächlich in uns ist. Und dadurch, ja, ist es dann leider so, dass wir dann rechts und links gucken und plötzlich uns vielleicht einbilden von einer Person, die genau das Gegenteil ist und uns ganz viel Aufmerksamkeit schenkt, dass wir diese Person lieben oder mit der Person auch intim sein wollen. Und tatsächlich gilt es da vielleicht eher mal zu schauen, okay, was ist da für eine Lücke in mir, die ich versuche zu füllen durch noch eine weitere Person? Und das, glaube ich, ist eine Frage, eine ganz, ganz ehrliche Frage, die man sich auch stellen sollte, wenn man in die Situation kommt. Und ich kann nicht sagen, ob ich nicht vielleicht irgendwann das Bedürfnis habe, eine freie Liebe, eine offene Liebe zu führen, eine offene Beziehung zu führen, auch wenn ich es mir gerade nicht vorstellen kann. Ich würde jetzt nie sagen, dass ich das niemals will oder so, aber das ist so mein jetziger Zeitpunkt, mein jetziger Standpunkt. Was ich mir allerdings wünsche, ist, irgendwann innerlich so frei und mir selbst gegenüber liebend zu sein, dass ich damit okay wäre, wenn mein Freund irgendwelche Gefühle vielleicht, und damit meine ich eben, ja, das ist so schwierig, das Thema, weil momentan bin ich auf jeden Fall nicht an dem Punkt, dass ich es schön finde, wenn mein Freund nach rechts oder links gucken würde. Oder ich würde aber gerne an den Punkt kommen, dass ich völlig okay damit wäre, wenn mein Freund eine echte Anziehung vielleicht zu jemand anderem spüren würde. Aber momentan ist da ein extremer Widerstand in mir und da bin ich ganz, ganz ehrlich. Aber ich finde auch, das ist okay. Ich bin ja ein Mensch. Und genau, das ist so meine Meinung gerade. Ich würde mich total interessieren, was eure Meinung dazu ist, weil es so ein cooles, großes Thema ist. Also schreibt mir gerne bei Instagram mal, wenn euch dazu irgendwelche Gedanken kommen. Dann wurde ich gefragt, ob ich schon mal romantische Gefühle für eine Frau hatte. Und ich glaube, also ich war schon mal verknallt in die eine oder andere Frau. Jetzt nicht super oft. Das ist, glaube ich, irgendwie zweimal vorgekommen, dreimal vielleicht. Und ich finde es auf jeden Fall einen spannenden Gedanken, aber ich bin jetzt noch nie weitergegangen mit einer Frau als rumzuknutschen. So in meiner Schulzeit damals, in der wilden Phase der Ausprobierzeit. Ich war auf einer Mädchenschule, ich hatte nichts anderes zum Knutschen. aber ja, also ich kann mir irgendwie keine Beziehung mit einer Frau vorstellen. Einfach, ja, weil ich Männer so spannend finde. Aber ich finde Frauen teilweise auf jeden Fall anziehend. Es ist aber jetzt nicht, es ist was anderes als bei Männern. So ist es auf jeden Fall. Und ich grusel mich auch noch ein bisschen vor dem Gedanken, mit einer Frau wirklich intim zu sein. Das ist für mich irgendwie ein spannender Gedanke, aber auch ein gruseliger Gedanke. Oh Mann, ich bin sehr ehrlich hier heute. Ja, die nächste Frage war, kann man sich einen bestimmten Partner manifestieren? Und die Episode über Fülle manifestieren müsst ihr euch unbedingt anhören zu diesem Thema. Ich will da jetzt gar nicht so lange drauf eingehen, weil die Episode schon sehr lang geworden ist. Auch die verlinke ich in der Beschreibung dieses Podcasts. Aber ich glaube, die heißt sowas wie manifestiere Fülle in deinem Leben oder so. Und da habe ich auch über das Thema Partner manifestieren gesprochen. Kurz zusammengefasst, hatte Manifestation definitiv eine große Rolle darin gespielt, dass ich jetzt mit meinem Freund wieder vereint bin. Aber ich kann euch einfach nur sagen, hört euch diese Episode an, die ist eh so cool geworden. Ich kann sie nur jedem ans Herz legen und dann werdet ihr auf jeden Fall eine ausführliche Antwort auf diese Frage bekommen. So, die nächste Frage und die letzte Frage ist, wie schafft man es, bei wenig Zeit und Alltagsstress mehr Tiefe in die Beziehung zu bringen? Ich glaube, das habe ich schon ganz oft gehört, es ist einfach ganz wichtig, irgendwie konkrete Zeit mit dem Partner einzuplanen und wirklich nicht nur Zeit vorm Fernseher, sondern für bewusste Begegnungen, für Gespräche, für in die Augen schauen. Und ich glaube, es kommt nicht mal so sehr darauf an, wie viel Zeit man miteinander verbringt, weil man kann auch ganz viel Zeit mit einer Person verbringen und überhaupt nicht in die Tiefe gehen. Aber wenn man Zeit miteinander verbringt, vielleicht einmal die Woche ein gemeinsames Date vereinbaren und dann wirklich einander ansehen, in Kontakt treten und intim sein. Und damit meine ich nicht mal Sex, sondern wirkliche emotionale Intimität und wirklich auch sich selbst dem Gedanken zu öffnen, den Partner immer neu kennenzulernen. Ich glaube, dass das eins der wichtigsten Sachen ist, wenn es darum geht, lange Beziehungen auch schön und lebendig zu halten und wirklich sich nicht zu distanzieren und auseinanderzuleben, sondern den Partner als etwas zu sehen, was sich ständig entwickelt und neu verändert und immer wieder neu kennenzulernen. Und ich weiß, dass es schwer sein kann, weil einfach so viel Routine damit auch zusammenhängt. Aber ich glaube, das zum Fokus zu machen und zu sagen, ein Date die Woche oder von mir aus alle 2 Wochen ein bewusstes Date, das wirklich Anfang des Monats in den Kalender geschrieben wird, als wäre es der wichtigste Arzttermin ever. Und dann diese Zeit wirklich für bewusste Begegnungen, immer Neues kennenlernen und Gespräche und in die Augen schauen, wirklich diese Zeit freizuräumen. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was wir machen können. Und ich kann auch nur empfehlen, mal bei Kati, meiner Freundin Katrin Ismayer, ich verlinke alles in der Beschreibung, in Berlin oder München mal gemeinsam einen Tantra-Workshop zu machen. Mein Freund und ich haben das gemacht. Und es war eine unglaubliche, schöne Begegnung, die wir da gemeinsam hatten. Das ist auch für wirklich die totalen Anfänger. Ihr braucht euch gar keine Sorgen machen. Es ist keiner nackt. Es ist alles total langsam herangetastet und es geht wirklich um die Begegnung miteinander. Und mein Freund und ich hatten danach so tiefe Momente, wie sie vorher noch nie da waren. Und das haben wir dann auch mit in unsere Beziehung genommen. Das kann ich nur jedem ans Herz legen. Das waren die Fragen, ihr Lieben. Wow, was für eine tiefe Episode. Es ist so, so schön, was für Fragen, welche Sachen in mir so herausgebracht haben. Es hat sich total gut angefühlt, diese Sachen mit euch zu teilen und so ehrlich zu sein. Und ich hoffe, dass euch die Episode gefallen hat. Bitte, bitte schreibt mir mal bei Instagram vielleicht eure Gedanken, was das in euch auslöst, eure Gedanken zu bestimmten Themen, zu bestimmten Fragen. Und ich freue mich total, wenn ihr diesen Podcast generell mit euren Freunden teilt, wenn ihr das Gefühl habt, es würde irgendwem in eurem Umfeld gut tun. Denn vor allem über Mund-zu-Mund-Empfehlungen kommen, glaube ich, hier die tiefsten Begegnungen zustande. Und ich freue mich so sehr, wenn ich immer mehr Menschen mit dieser Zeit, die ich hier auch investiere, helfen kann, weil ich mein ganzes Herz reingebe und wirklich einfach nur gebe, was ich zu geben habe. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das unterstützt, wenn ihr diesen Podcast weiter verbreitet. Und vielen, vielen, vielen Dank für alles. Danke für diese wundervollen fast 2 Jahre. 100 Episoden, einfach nur Wahnsinn. Fühlt euch alle umarmt und von Liebe ummantelt. Und ich freue mich sehr auf alles, was noch kommt.